Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Perfekter Tag, weil ich kann Sarah Novak wieder sehen und ich kann mit ihr über Hunde reden und ich kann über den perfekten Hund reden, den es nicht gibt und über die Ansprüche, die man vielleicht so hat. Perfekter geht's nicht. Hallo Sarah.
Guten Morgen, Mike. Was für ein perfekter Moment. Perfekt ist ja auch so ein Anti-Wort eigentlich, ne?
Ja, perfekt ist wirklich ganz schlimm. Aber du hast auch eine perfekte Brille an, sehe ich gerade.
Ah, herzlichen Dank. Ja, die kennst du schon. Also ja. Du hast mich aber bestimmt schon zweimal gefragt, ob die neu ist. Also
das ist eine perfekte Frage einfach.
Also ich habe die jetzt seit, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so ungefähr. Und okay. Ja, und aber ich freue mich sehr darüber, dass du die immer wieder nett findest, wenn ich die dann trage dich daran erfreust. Also das heißt, ich habe eine gute Wahl getroffen.
Du hast eine sehr gute Wahl getroffen, vielleicht weil sie meiner ein wenig ähnelt, also ein wenig.
Ja, stimmt. Boah, wir sind voll die Brillenmäuse hier.
Voll, sonst sehe ich nichts mehr. Also zumindest mal, wenn ich am Computer sitze.
Naja, das ist bei mir das Gleiche. Im Nahbereich wird es dann schwierig.
Ja, ja.
Wir alten Menschen.
Naja, wir alten Menschen. Genau, fängt so mit 26 an.
Ja.
Perfekter Hund und die Ansprüche. Und dein Hund ist eigentlich total okay. Ich habe das irgendwo gelesen auf der Strecke hierhin. Und also nicht zum Produzieren jetzt, aber bis zu dieser Folge. Und dachte mir so, wow, genau das, was ich immer wieder empfinde und was ich auch bei meinen immer wieder entdecke, wo ich mir denke, du bist doch eigentlich völlig okay, aber was willst du denn eigentlich, Mikey? Also nicht ich bin völlig okay, sondern der Hund ist völlig okay, alles andere müssen andere bewerten. Aber wenn wir schon bei dem Thema sind und perfekt sind, wie war denn dein perfekter Hundemoment der Woche?
Mein perfekter Hundemoment der Woche? Ja, ich habe hart gefeiert und zwar das Thema, das altbekannte Thema mit meinem Garten und der Pinkelecke.
Ah, das lässt sich nicht los.
Mich nicht los. Also jetzt war ja auch Winter, ne? Also ich will jetzt einfach mal, ich bin ja gerne ehrlich, also erzähle ich jetzt genau, wie es gewesen ist. Ich habe letzten Sommer ordentlich gekämpft darum. Es war so, okay, gut, ne? Mika und Boogie haben das gut angenommen. Ronja hatte ja da weiß Gott was für Probleme mit. Also es war schwierig, aber am Ende hatten wir uns irgendwie zusammengerauft und mein Rasen hat das irgendwie mehr oder weniger überlebt. Also klar gab es da Unfälle, aber bei drei Hunden müsste ja gar kein Rasen mehr da sein. Ne? Also von daher so gesehen war es wirklich gut. Und dann kam der Winter und ich wurde morgens vor allem, wenn ich dann um 5, 6 Uhr aufstehe und die Hunde dann, sobald ich aufstehe, denken die irgendwie das alles. Also wenn ich bis 8 schlafen würde, würden die auch bis 8 pennen. Ne? Stehe ich um 5 oder 6 auf, stehen die auch auf und sagen so, alles klar, wir müssen mal auf Toilette. Und im Winter um 5 Uhr morgens, wenn es so richtig isselig ist, da werde ich dann schon auch faul. Ne? Da muss ich ja ehrlich sein, jetzt hast du einen Garten da. Und dann habe ich die Tür einfach aufgemacht, dann hat sich das wieder verselbstständigt, sozusagen über den Winter, was mir auch egal war, weil ich mir gedacht habe, ja im Winter entstehen auch diese Brandflecken nicht und so, dann ist mir das einfach alles egal. So, und jetzt habe ich den Garten wieder aufgefrischt und fit gemacht und Rasen gesät und was weiß ich. Und jetzt wollte ich aber wieder, dass wir wieder zu alter Form finden, was natürlich eine hochasoziale Nummer den Hunden gegenüber ist. Aber die Challenge habe ich einfach selber mir gemacht. Und der Hundemoment der Woche war der, also ich habe die Hunde dann einfach jetzt ich habe mir überlegt, wie mache ich es denn am besten? Dass die Hunde sich erinnern, dass die Hunde wieder zurückgehen in die alte, in die alten Gewohnheiten, dass sie wieder wissen, was ich ursprünglich eigentlich von ihnen möchte. Wie mache ich ihnen das auch möglichst leicht? Weil ich habe ja gar keine Lust, die zu ärgern und mich zu ärgern oder überhaupt. Von daher habe ich jetzt erstmal einen Monat lang die Hunde überhaupt nicht mehr in den Garten gelassen. Also sie waren einen Monat gar nicht im Garten, zu keiner Zeit, niemals. Und ich war einfach mit denen die ganze Zeit draußen spazieren. Für jeden einzelnen Spaziergang ganz oft, weil bis die Ronja wieder so frei war, mental sich draußen zu lösen, hat es auch lange gedauert. So, und dann habe ich angefangen, sie schrittweise wieder in den Garten einzuführen, ihnen die Hecken zu zeigen. Und weil in die Hecken dürfen die wegen mir auch gerne gehen. Und dann hinten ihre kleine Toilette, die ich ihnen da gebaut habe, die ich auch wieder schön gemacht habe und so. Und die waren dann, das ist genau das eingetreten, was ich erwartet habe. Die fanden das alles ganz komisch, wieder in den Garten zu dürfen. Und dadurch waren die halt vorsichtig und achtsam und haben überlegt, was sie tun. Und ohne dass ich irgendwas gemacht hätte, haben Boogie und Mika sofort in ihre Pinkelecke gestruddert, sind nicht einmal auf die Wiese gegangen. Und Ronja hat einfach gar nichts gemacht. So, die hat einfach gesagt, oh, das ist mir alles hier wieder viel zu knifflig und ich habe Angst vor Fehlern. Das ist Ronja als Typ und deswegen mache ich gar nichts. Ja, und mein Hundemoment der Woche war gestern, als ich mit Ronja und mit allen drei in den Garten bin und ich bringe die gar nicht mehr zu diesem Platz hin, sondern ich erwarte eigentlich viel mehr, ich wollte viel mehr herausfinden, haben sie das jetzt wieder wirklich verinnerlicht oder nicht? Und Mika und Boogie zielsicher in ihre Pinkelecke gegangen, haben da sich gelöst. Und ja, und Ronja hinterher hat sich das angeguckt und ist dann über den kleinen Zaun gestiegen und hat auch dahin gemacht. Und ich habe so gefeiert, Mike. Ich habe so gefeiert, weil ich habe sie nicht einmal hingebracht, ich habe sie nicht einmal im Garten korrigiert oder wir haben eigentlich nichts wirklich, also es war wie so eine, also allein, dass sie einen Monat nicht in den Garten gegangen sind, hat und sie gesehen haben, in der Zeit, in diesem einen Monat, habe ich halt total viel im Garten gearbeitet und sauber gemacht und das haben die alles mitbekommen natürlich und zack, wussten die, ach ja, ich glaube, das ist wieder das Spielchen von Madame. Ey, ich bin so stolz.
Ach, deshalb. Ich denke, du bist größer heute.
Also ja, das ist es. Ja, da hast du mich erwischt. Und weißt du was? Ich habe drei perfekte Hunde.
Ah, du hast drei perfekte Hunde. Du, ich habe vier perfekte Hunde.
Erzähl mir mal von deinen perfekten Hunden.
Von meinen perfekten Hunden? Ich kann dir von einem perfekten Hund erzählen, der eigentlich nicht perfekt war. Und ich habe gedacht, ach, ist auch eigentlich okay, so wie er ist. Ich war gestern laufen und wie es so ist, wenn so die ersten Frühlingsstrahlen kommen und alles, die Vögel sind wieder da und so, dann bin ich irgendwie auch wieder total motiviert mit der Lauferei. Und ich dachte so, okay, alles klar, inzwischen gelernt, dass Bilbo und Svanja zu Hause bleiben, weil einfach auch das für sie nicht so richtig gut ist mit dem Laufen. War ich erst mit allen spazieren, das war ein perfekter Spaziergang und dann bin ich mit Bella und mit Pelle einfach dann joggen gegangen. Und es gibt so ein ganz, ganz, ganz schönes Haus, das steht so ein bisschen auf der Höhe hier in der Nähe. Und ich weiß, dass das eigentlich mehr so ein Ferienhaus ist und oder so genutzt wird. Und ganz, ganz nette Leute mit zwei braunen Labradoren. Die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Das liegt so ein bisschen, wenn man läuft, so ein bisschen hinter einer Kurve. Und auf einmal hörte ich nur ein sehr dunkles und dann noch ein etwas helleres. Und da dachte ich mir so, okay, die Labbys sind wieder da und auch die Leute sind wieder da. Und auf einmal gingen die Ohren bei Pelle hoch und er war weg. Er war einfach weg. Ciao. Und ich so, nein, warte. Und er war weg. Ich sah nur einfach flatternde Ohren, die um die Kurve rannten und in gestrecktem Galopp. Und die Hunde, diese beiden braunen Labradore, waren tatsächlich im Hof ohne Leine. Und Pelle stürmte den Hof und kugelte sich irgendwie durch den Hof, weil er vor Freude platzte.
Ach, wie süß.
Und
ich dachte, jetzt gibt's Beef.
Ich habe auch gedacht, es gibt Beef. Vor allen Dingen, also ich wusste, dass die total okay sind. Ja, die haben sich ein paar Mal gesehen. Ich weiß auch, dass Pelle sehr Labrador-affin ist. Da hat er irgendwie so eine Neigung. Und wir vermuten ja, dass auch irgendwie ein bisschen was drin ist von dem Labrador. Naja, auf jeden Fall gab es die Wildspielerei und die Besitzer waren erst so, was geht denn in unserem Hof? Und dann hörte ich nur so ein lautes Lachen. Ah, Pelle ist da. Und Pelle so, der hat immer so ein sehr heiseres Bellen. Mhm. Und dann gab es eine Riesenbellerei und alle freuten sich. Und dann lief ich dann einfach so vorbei, hab Pelle gerufen, er kam dann auch sofort und ich hatte einen guten Moment erwischt. Und dann sagte die Frau, der ist aber gut erzogen. Ich sagte, geht. geht.
aber deswegen war er jetzt gerade bei euch. Er hat sich einfach verselbstständigt.
Genau, aber der Rückruf klappt gut. Ja, und das war, alle hatten Spaß, wirklich. Alle hatten Spaß aus einer Situation raus, wo ich erstmal ganz kurz einen kleinen Herzinfarkt hatte.
Mhm.
Aber war ein perfekter Hundemoment der Woche, fand ich. So.
Ja, total, voll die guten Emotionen.
Ja. Vögel zwitschern, Sonne, Joggen, Hunde haben Spaß.
Das ist ja auch so eine Wettersache irgendwie, ne? Und ich finde, man ist ja auch im Frühling oder im Sommer schneller glücklich als im Winter. Also da reicht weniger. Also wie gesagt, allein, dass ich das mit dieser Toilette, dass sie quasi, sie haben es mir sozusagen verziehen, dass ich idiotisch sie im Winter da so hab auflaufen lassen. Mhm. Ja, das sind halt Hunde, ne? Die sind einfach die Besten.
Sind die Besten. Und auch wenn sie nicht perfekt sind. Woher kommt das eigentlich, Dagmar? Du kennst dich da aus, du hast da was mit Menschen und Hunden zu tun, beruflich. Dass es Leute gibt, die wirklich so ein Optimierungsding auch haben, dass ein Hund perfekt sein muss. Also sprich, der Anspruch, dass er perfekt hört, dass er perfekt ernährt wird, dass er perfekt transportiert wird, dass er, keine Ahnung, also dass alles so stimmig sein muss und noch besser werden kann gerne. Was ist da los und warum kann man nicht akzeptieren manchmal, dass es ein Individuum ist und vielleicht einfach auch ein Stück weit Charakterzüge mit dazugehören? Und wo ist da so die Grenze? Oh, schwierige Frage.
Ich glaube, dass das die Herausforderung einmal, ob man das hinbekommt, dass das so perfekt wird. Also wie so ein sportlicher Ansporn gibt es als eine Antwort, würde ich sagen. Also es gibt viele, die einfach sagen, das will ich erreichen. Das ist ein sportliches Ziel sozusagen, dass das so wird. Dann gibt es welche, die glauben, dass nur so es okay ist und man nur so in der Gesellschaft Anerkennung bekommt, wenn das so funktioniert. Denen das auch total wichtig ist, dass die anderen Leute sagen, boah, der ist ja super perfekt erzogen. Das ist das andere. Und dann gibt es vielleicht auch einfach Menschen, die selber diesen Anspruch schlicht haben auch, ne, dass ein Hund so sein müsste oder dass er erst dann genügt. Das ist dieselbe Kategorie wie auch bei Kindern. Dann gibt ja auch Menschen, die einfach aus Kindern perfekte Menschen machen wollen. Wie finde ich das? Also ich kann es zu einem gewissen Maß schon auch nachvollziehen, weil ich das selber hinter mir habe. Ich hatte das mit Frieda, als ich Frieda übernommen habe. Und die war ja, die brachte so viel Arbeitswillen mit. Und ich habe das halt total ausgeschöpft. Und hab halt gedacht, das ist jetzt der Hund, den werde ich jetzt wirklich 1000% perfekt erziehen. Also ich weiß nicht, ob ich damals dieses Wort in meinem Kopf hatte, aber ich habe halt für mich damals gedacht, ich werde alles rausholen, was rauszuholen ist. Und da sagst du quasi, du flüsterst ihr zu Platz und sie lässt sich fallen aus dem Lauf und du sagst, hier. Und sie kommt auf dem Absatzkehrt angeflitzt und geht direkt ins Fuß und also geil. Wirklich so hardcore hohe Ansprüche, völlig an der Realität vorbei, völlig auch an dem vorbei, was der Mensch braucht. Ich war damals allerdings gerade mit dem Studium fertig und bin in die praktische Arbeit gegangen und dachte so, boah, jetzt muss mal gucken, wie das alles wirklich abzurufen ist und möglich. Was geht da, ne? Was kannst du da rausholen? Wie funktioniert's am besten? Und dann ist natürlich sehr ungünstig, wenn du einen Malinois hast, weil der ist wirklich auch fernab von jeder Realität. Also keiner deiner Kunden wird einen Hund haben, der funktioniert wie ein Malinois. Und daher war das eh Quatsch. Aber ich habe es dennoch gemacht und bin da mit Frieda den ganzen Weg auch gegangen. Was aber ganz gut war, weil man muss auch mal zusammen scheitern, man muss mal zusammen erfolgreich sein. Also das hat schon alles viel gebracht und ich habe es erlebt und kann im Nachhinein sagen, es war halt wahnsinnig unnötig. Es hat uns beiden super viel Spaß gemacht, was aber ausschließlich daran gelegen hat, dass sie einfach um jede Arbeit gebettelt hat. Das war sie als Typ, das sind die wenigsten Hunde, das war bei ihr der Fall. Deswegen ist das, glaube ich, nichts, da habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen im Nachhinein, hätte ich bei anderen Hunden bestimmt. Bei ihr kann ich das gut mir verzeihen, dass ich da so anspruchsvoll gewesen bin, weil sie das selber auch war. Von daher hat das gepasst irgendwie mit uns beiden, aber das sind Dinge gewesen, die Welt wirklich nicht braucht. Was dieser Hund alles konnte, ich würde sagen, gut 70% der Dinge, die ich mit der gemacht habe, waren unnötig. 30% davon hätten völlig gelangt. Für ein entspanntes, gutes Miteinander. Und ich würde es nicht wiederholen. Also ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, das will ich jetzt nochmal machen. Habe ich inzwischen andere Ideen.
Sehr ehrlich. Also müsste man vielleicht allen mal irgendwie die Folge vorspielen, bei die bei Top Dog mitmachen oder solchen Formaten. Wobei man da ja auch sagen muss, ist ja auch immer so die Grenze, ne, zwischen wie viel Bock, also das wird diese Frage wirst du dir auch gestellt haben, wie viel Bock hat so ein Hund irgendwie was zu tun? Mhm. Und auf der anderen Seite muss ich ihn damit ins Fernsehen schleppen, so, ne? Also das ist jetzt wahrscheinlich so die Endstufe. Also es wäre mein persönlicher Endgegner, wenn ich ehrlich bin, weil ich finde auch, wenn man dann irgendwie so den Drang hat, den Hund dann auch noch im Fernsehen vorzuführen, das hat sowas Zirkusmäßiges für mich jedenfalls. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber dahinter steht ja einfach auch, dass ein Hund ja dann einfach auch so ein paar Dinge können muss, die andere Hunde nicht können. Und dann kommt so eine Challenge und das ist das, was ich glaube, das ist der Kern dessen, was ich so schwierig finde, dass viele ja daraus so eine Challenge machen. Mein Hund kann mehr als dein Hund. Mein Hund kann es noch besser und ist noch toller und ist sowieso der Beste der Welt. Und da gibt's ja Leute, die wirklich all ihre Freizeit schön für den Hund, also würde ich mal hoffen, aber mir fehlt da so dieses Entspannte auch oft und dieses wenn ein Hund Bock hat zu arbeiten, ja klar, lass ihn doch arbeiten oder lass uns das doch machen, auch wenn es ein Hobby. Aber ich finde es auch schwierig, die Grenze, und das muss auch jeder ganz bestimmt für sich selbst entscheiden, aber immer dann, wenn es in so einen Zirkuscharakter geht, dann wird es für mich manchmal schwierig, das nachzuvollziehen.
Also Wettbewerb ist, glaube ich, ein sehr ausschlaggebender Punkt, was du da gerade sagst. Das empfinde ich wohl auch so. Und ich glaube, bei Wettbewerb ist das Problem, dass man sich nicht mit sich selber misst, sondern mit anderen. Und das ist, dann wird es immer, ich sage das jetzt seit 200 Folgen, guckt halt nicht nach rechts und links und macht euer eigenes Ding. Das ist, glaube ich, das, was dabei zählt, weil grundsätzlich habe ich kein Thema damit, wenn ein Hund im Fernsehen arbeitet oder im Zirkus arbeiten würde, vorausgesetzt, das ist der richtige Hund und das Ding, was der da macht, macht er halt voller Inbrunst und Freude. Das ist ja auch möglich bei Hunden tatsächlich. Es gibt ja Hunde, die wirklich einfach so unwahrscheinlich gerne arbeiten. Das Problem sind ja immer nur die Menschen, die dann, und das wäre das, was mich jetzt, also weil ich kenne diese Top-Dog-Sendung jetzt nicht, weil ich grundsätzlich hasse es im Fernsehen, Hundesachen zu gucken. Also ich würde keinerlei Erziehungssendungen gucken oder egal was. Ich kann auch nicht mal Tiere suchen, ein Zuhause gucken. Also das, ich weiß nicht warum, vielleicht ist mein Kopf schon durch den Job so derart belegt mit diesem Thema, dass ich das nicht noch im Fernsehen gucken kann. Mhm. Möglicherweise spielt das eine Rolle, aber ich mag das auch einfach gar nicht. Also mich unterhält das nicht. Ich vermute, dass zum Beispiel ein Kriminalkommissar auch keinen Tatort gucken kann. Das wird wahrscheinlich in seinem Gehirn auch ganz viel kaputt machen. Er wird einfach nur denken, fake, 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 fake.
Ja, das kann gut sein.
Vielleicht ist es das auch. Ich weiß es nicht. Aber wie auch immer, also von daher, ich kenne die Sendung jetzt nicht, aber meine Sorge wäre, wenn du einem Menschen mit einem gut erzogenen oder mit einem Hund mit einer großen Bereitschaft, einem großen Wohlwollen und du hast einen Mensch und dann nehmen die sich jetzt vor, in einem Wettbewerb im Fernsehen gegen andere aufzutreten. So habe ich es ja, Top Dog klingt jetzt so, ne? Und da wäre jetzt meine Angst, dass der Mensch über alle Maße seinen Erfolg über das Wohl des Tieres stellt. Und dann wird's halt schwierig, weil auch ein Hund, der sehr gerne arbeitet, auch eine Frieda, die wirklich gern gearbeitet hat, braucht eine entspannte, wohlwollende Menschenpartnerin. Und wenn ich jetzt total gestresst bin, weil ich unbedingt das Ding gewinnen will und mich da nicht bloßstellen will oder was auch immer da für sozialer Druck entsteht beim Menschen, dann wird der Mensch super oft echt unfair, verlangt zu viel, arbeitet zu viel, zu lang, zu oft, ist unfair zu dem Hund. Wenn der Hund einen Fehler macht, ist es dramatisch. Das ist halt schade. Dann machst du alles kaputt mit. Also solange der Wettbewerb bei euch bleibt, also wenn ihr als Team euch Ziele setzt, das finde ich eigentlich nett. Also auch dann wegen mir im Wettbewerbsbereich beispielsweise, ich habe ja schon mal erzählt, ich habe ja diese Nasenarbeit viel mit Frieda und auch mit den anderen Hunden immer gemacht. Und da gab es auch Wettbewerbe, wo man dann sagt, man tritt da an und macht da irgendwie eine Challenge und wer findet gut und dann werden Punkte gesammelt. Aber das ist halt so am Wochenende auf irgendeiner Wiese privat. Und wenn du da halt auf dem 25. Platz bist, ist das egal. Dann hast du halt total Spaß gehabt, mit deinem Hund dahin zu gehen, nette Leute zu treffen. Also da wird auch jetzt nicht ein Riesending draus, ob man da, also zumindest ist mir das da nicht so negativ aufgestoßen, dass da irgendwie so total krankhafte Leistungsdruck auf diesen Teams liegt. Und ich glaube, das ist halt, wenn du das machst, einfach zum Spaß, ne, und sagst, wir setzen uns ein Ziel, wir wollen das noch erreichen und wir arbeiten da dran oder wir bleiben cool miteinander, wir sind fair und wir nehmen auch die Grenzen, die Gott gegeben sind, nehmen wir auch einfach an und gehen nicht über unsere Grenzen hinaus oder vor allem nicht über die Grenzen des Hundes hinaus, dann ist für mich ein Wettbewerb okay. Ja, aber meine Sorge bei Wettbewerben ist halt immer, wenn der Mensch sich selber mit der Leistung des Hundes schmücken möchte und das ins Exzessive treibt, dass der Hund auf der Strecke bleibt.
Ja, also ich habe mir so eine Agility-Challenge angeguckt. Boah, da hast du aber auch Tenniseltern für Hunde. Das ist wirklich ganz krass. Also
voll.
Ich habe das hinterher habe ich es echt abgehatet, weil ich irgendwie gedacht habe, so da geht's dann los mit ja, der Pokal ist aber dieses Mal nicht so schön und so, wo ich dann so denke, what the fuck? Na und? Also ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe auch Hunde gesehen, die komplett im Arsch waren hinterher. Also wirklich echt komplett im Arsch waren.
Die sind ja auch super oft richtig früh komplett im Eimer körperlich. Boah. Ne?
Mhm. Und da, ja klar, logisch. Also die werden ja dann auch entsprechend auch noch gezüchtet. Dann sind wir wieder bei diesem Thema und die körperliche Schäden auch davon tragen und so. Ne? Dann fällt mal einer runter und es gibt ein lautes Kickfeature. Also die verletzen sich da. Es ist halt Hochleistungssport. So,
kann es sein halt, ne? Das ist halt
kann
der,
es sein.
Genau,
ja.
Und das ist halt so immer so richtig wichtig hinzugucken, um wen handelt es sich, weil ich kenne halt super viele Agility-Vereine, die so cool sind und wo das so nett ist und so mit Augenmaß und im Sinne des Tieres und eine tolle Beschäftigung. Da werden auch gewisse Teile bei gewissen Rassen einfach gar nicht gearbeitet, weil die schädlich sind und so. Also wo wirklich, ich sag mal, der Spaß an der Arbeit im Vordergrund steht. Und natürlich gibt's dann auch Wettbewerbe und man bemüht sich und man kämpft auch, man freut sich auch, wenn man gewinnt, aber alles irgendwie so gesund. Und dann gibt es, und gerade jetzt im Agility-Bereich oder auch im Frisbee-Bereich ist mir das auch schon aufgefallen, wo das so exzessiv läuft, wie du gerade sagst, wo die Schlittschuhmuttis daneben stehen und völlig durchdrehen, wenn es halt nicht cool klappt mit dem Hund. Wo man sich auch fragt, hast du den gedopt vorher irgendwie? Weil also die Hunde sind teilweise ja auch zu leistungsfähig, die völlig unnatürlich sind dann irgendwann auch. Aber ich glaube, das kann man halt, muss man halt aufpassen, das kannst nicht über einen Kamm scheren. Es gibt halt super geile Vereine, wo es richtig schön ist, wo wirklich der Hund auch so einen Spaß hat mit seinem Menschen, so ein cooles Leben hat dadurch, dass dieses Hobby da ist. Und dann gibt's andere, ja, wo das halt dann nur noch ein Ego-Push für den Halter ist. Da muss man halt echt aufpassen, ne? Mhm. Auch richtig abgefahren. Und wo ich sagen würde, da ist das einfach genau original nie im Sinne des Tieres. Also mir fällt einfach keine Möglichkeit ein, wo ich sagen würde, das ist jetzt für den Hund irgendwie von einem Mehrwert. Sind diese Ausstellungen, wo die dann optisch ausgestellt werden oder so zuchtrassemäßig, wo die dann den ganzen Tag durchgebürstet, gekämmt und geschnibbelt wird an denen. Die werden 100.000 Mal gewaschen, bis sie den richtigen Glanz haben. Und dann lernen die den ganzen Tag nur doof rumstehen, damit man sie genau angucken kann. Irgendwelche Leute fassen denen an die Hoden und ins Gesicht und in die Augen, um das nachher optisch alles zu bewerten. Ja. Also da muss ich sagen, also vielleicht kann mir ja da jemand irgendwie was anderes sagen, aber für mich, ich erkenne nicht, an welcher Stelle das für den Hund jetzt schön ist. Also wann, guter an welcher Punkt. Stelle ist das für den Hund jetzt ein Mehrwert? Ja, der verbringt Zeit mit seinem Menschen, aber der wäre auf jeden Fall lieber im Wald und würde gerade sein super glänzendes Fell durch den Matsch ziehen. Das ist für mich nichts Schönes.
Krass, dass du es ansprichst. Ich hatte es schon fast vergessen oder verdrängt vielleicht vielmehr. Weil ich weiß, den Hoverwart, den ich hatte, Isco, das war ein ganz, ganz toller Hund. Und das war aber eigentlich, ich hatte es, glaube ich, auch schon mal erzählt im Podcast offiziell, war das ein Mischling. Und zwar deshalb, weil er nicht, also er war in einem Verein, also beziehungsweise der Züchter war in einem Verein, der aber nicht dem DJV, glaube ich, angeschlossen war. Oder Deutscher Hundeverband, wie heißt das? Deutscher oder HD, irgendwie Hunddeutscher, ich weiß es nicht. Es gibt ja diese offiziellen deutschen Hundevereine.
Nee, der VDH, ja.
VDH.
Ja.
Genau, und deshalb war es offiziell ein Mischling. Habe ich mir mal irgendwann den Spaß gemacht und bin auf so eine Ausstellung gegangen. Und bin dann einfach mit dem Hund rumgelaufen. Und dann kamen wirklich regelmäßig irgendwelche Züchter. Was ist denn das für ein schöner Hund? Was ist denn das für ein toller? Aus welcher Linie? Blablabla. Habe ich gesagt, tut mir leid, das ist ein Mischling. Hä? War so, wie, was? Ja, das ist ein Mischling. Der gehört halt nur dem Deutschen Jagdhundeverband oder sowas an und die sind nicht Mitglied bei euch und deshalb, ach so, ach ja, das ist ja schade. Und dann war der Hund auch schon nicht mehr schön. Also, was ich da an diesem Tag erlebt habe, war so krass und ich habe mich damals so drüber geärgert, weil ich gedacht habe, boah, was ist denn das für ein Quatsch irgendwie? Also, ich war total happy mit diesem Hund und er ist alt geworden und er ist toll gewesen und alles andere als perfekt gewesen, aber auch ein typischer Oberwart. Und ich dachte mir dann irgendwie so, ja, das ist halt wie so oft, ne, der Mensch, der solche Sachen macht. Und genau diese Hundeausstellungen habe ich auch immer nicht verstanden. Auch diese ganzen Pudelausstellungen und so, wo es dann wirklich abstrus wird.
Das geht ja, also da gibt es ja nochmal innerhalb dieser ganzen Sache gibt es ja dann auch nochmal so richtig abgefahrene Verschlimmbesserung, ne? Also wo du hast ja einmal, ich sag jetzt mal die normalen Rassen, die auch schon wahrscheinlich keinen so geilen Tag hatten, wenn sie auf Ausstellung waren. Und dann gibt es ja nochmal so Rassen, die hatten richtig beschissenen Tag, wenn die auf Ausstellung waren. Dazu zählt sicherlich der Pudel. Aber auch diese ganzen kleinen Rassen, die so viel Fell haben, die so zurechtgestutzt werden, die nachher aussehen wie Ballons oder so, ne? Du weißt, was ich meine. Da gibt's ja verschiedenste Rassen, also auch beim Malteser, was an denen rumgebürstet wird. Und die haben ja keine Unterwolle, ne? Und das geht alles immer so auf die Haut. Und die haben so ganz gerötete Haut von diesem vielen Waschen und Bürsten und also ja, also ich glaube, ja, da bin ich. Also das ist ja auch, es gibt ja den perfekten Hund, weil der perfekt, also physisch perfekt ist, also optisch und weil er die Beine so stehen hat und der Po so steht und der Hoden so steht. Und dann gibt's den perfekten Hund aus erzieherischen Gründen. Also da bin ich, muss ich sagen, wenn dein Ziel ist, ein perfektes Aussehen von einem Hund, und das Ding ist ja, ich muss jetzt einfach auch mal sagen, die Leute, die daneben stehen, dann denke ich mir immer, was kompensierst denn du jetzt? Das ist ja, ist das das Problem? Ist das das Problem, dass du so unperfekt bist und deswegen unbedingt dieser Hund so perfekt sein muss? Mhm. Oder was ist dein Problem? Warum machst du denn so einen Scheiß? Geh doch jetzt mit dem Hund mal in den Wald. So, und jetzt bei diesem Leistungsding, das wird ja ein ähnliches Problem auch sein, wenn man das so exzessiv betreibt, ist das dann vielleicht nicht auf die Optik, sondern dann geht's um Leistung und dann ist das so ein bisschen, jetzt gehe ich bewege ich mich in eine sehr gefährliche Kategorie, glaube ich, aber ist mir schon mal aufgefallen, wenn Fußball ist und dann sitzen so ganz, ganz unsportliche Menschen vor dem Fernseher, die so wirklich irrsinnig unsportlich sind, also wo ich mir sicher bin, die würden es nie im Leben schaffen, einen Ball, wenn sie 5 Meter vom Tor sind, da reinzukriegen, so in etwa. Und die brüllen dann immer diese Fußballspieler so an, was das für Idioten sind, dass sie das nicht besser hinbekommen haben. Und das hätte man doch so oder so machen sollen. Und ich stehe dann immer so daneben und denke so, hä? Merkt ihr selber gar nicht, ne, was gerade hier schief geht? Ja, und das ist so die Frage, die ich mir immer stelle. Ist die Leistung, die du dir vorgenommen hast oder das Ziel oder das, was ihr euch da erarbeitet, macht ihr das, weil ihr daran Spaß habt und Freude habt und ihr gemeinsam als Team irgendwie wachsen wollt? Oder macht ihr das, um etwas zu kompensieren? Um nachher irgendjemandem zu sagen, guck, wie geil mein Hund ist.
Also
ist das ein Präsentierding oder ist das ein teambildendes Hobbyding? Und ich glaube, das ist die Frage, die man sich ja stellen muss. Weil wenn es darum geht, gemeinsame Zeit und Arbeiten ist halt einfach auch immer ein richtig cooles Ding für viele, viele Hunde. Bestimmt nicht für alle, aber für ganz viele Hunde ist das echt so schön, wenn man mit denen was tut und arbeitet. Und je nachdem, was für ein Potenzial damit gebracht wird, ist da auch einfach super viel rauszuholen. Dann kannst du ja auch ruhig mal, ich sag mal, ganz viel verlangen. Ich kenne tausende von Border Collies, wo ich mir denke, ja, boah, die betteln förmlich nach mehr Aufgaben, die betteln förmlich nach größeren Herausforderungen. Und dann, da denke ich mir oft so, ja, das ist schön mit dem Spazierengehen, aber der braucht mehr. Na, weißt du, was ich meine? Also man muss halt schon gucken, wen hast du da stehen? Und oft ist da ja auch einfach ein großes Angebot vom Hund. Das kann man ruhig machen dann auch. Da geht's ja nicht darum, nachher zu sagen, oh Gott, jetzt bin ich so eine Übermutter, weil ich mit dem so unglaublich viel mache und weil der so unglaublich leistet. Ja, vielleicht möchte der das ja auch, ne? Also schau dir deinen Hund an. Und weißt du, wie ich meine, Mike?
Ich weiß total, was du meinst. Und ich hab immer so den Verdacht gehabt und es scheint sich auch zu bestätigen. Also wenn du dann mal so ein bisschen reinguckst und ein bisschen recherchierst, dann sind wir Menschen oder gerade Menschen, die solche Maßstäbe an ihre Hunde anlegen, übrigens auch selber so drauf oftmals. Das heißt, sind selber in so einem Prozess der Selbstoptimierung. Da gibt's ja jede Menge Abhandlungen auch von Wissenschaft. Und das ist leider einfach auch oft so. Und das ist ja die Tragik dabei. Und das ist auch bei Tenniseltern ja oft so. Dass das ist der Wunsch nach Anerkennung. Und das, was sie selber nicht geschafft haben für sich selber, projizieren sie dann auf was anderes. Ob das die Kinder sind oder ob das jetzt auch Hunde sind oder Pferde. Keine Ahnung. Es gibt ja ganz krasse Auswirkungen so von Menschen, die so Raubvögel mit Raubvögeln arbeiten. Falkner. Mhm. Die geraten oftmals in so eine Sucht. Musst du mal ein bisschen recherchieren. Das ist ganz krass. Die manövrieren sich so ein bisschen in so eine, oftmals ist das so, ganz viele ist auch ein Problem, wird in Gruppen auch besprochen, dass die dann wirklich sich in so einen Tunnel bewegen und nur noch diesem Hobby frönen. Also eine ganz eigene Welt. Und klar, ich kann es nachvollziehen. Also ich bin da überhaupt nicht, gar kein Psychologe, aber die Wissenschaft ist sich da recht einig, dass Menschen eben einfach auch aus Anerkennung und letztendlich einfach auch am Ende Wertschätzung sowas dann auf die Spitze treiben. Und das finde ich eigentlich so das Tragische dabei, ne? Dass man augenscheinlich es eine nicht gerade geringe Zahl von Menschen gibt, die so eine Projektionsfläche dann brauchen. Dann reichen sie sich selbst nicht mehr aus oder schaffen es gar selbst nicht. Also siehe dann das Fußballbeispiel, dass viel zu breite Jungs und Mädels vom Fernseher sitzen und Spieler anschreien, die sie wahrscheinlich nicht hören durch den Fernseher. und aber bei sich selber ja auch ruhig anfangen könnten mal. Ne? Also nicht unbedingt bei Fußballspielen, aber vielleicht einfach auch körperlich wieder einigermaßen sprachfähig zu sein, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Ich finde es halt, also ich habe da so super gemischte Gefühle, weil es irgendwie menschlich, sich optimieren zu wollen und sich in Wettbewerb zu stellen. Deswegen kommt der Mensch auch so weit, weil er tatsächlich ja nach Optimierung strebt und weil er sich hohe Ziele setzt. Und deswegen entwickeln wir uns ja auch permanent immer weiter. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber das ist jetzt das, was typisch Mensch ist. Von daher würde ich jetzt sagen, das ist sehr menschlich. Und ich kenne das selber von mir auch. Also erwische mich da immer wieder dabei. Und ich muss auch immer wieder aufpassen, dass meine Ziele bleiben und ich sie nicht irgendwem anders aufs Auge drücke. Ich bin ja auch Mutter und habe drei Hunde und also, wie du siehst, sehr viel Potenzial, da Fehler zu machen auch. Da muss man wirklich aufpassen, dass es immer noch gut gemeint ist und dass es immer noch im Sinne desjenigen ist, wenn du den förderst. Mhm. Weil jemanden zu fördern oder zu fordern, heißt, ist ja nicht immer was Schlechtes, vorausgesetzt, demjenigen geht's damit gut. Die Grenze, ich glaube, das ist halt immer so ein Drahtseilakt zu gucken, wann übertreibst du das, wann ist es zu viel verlangt, wann sind die Ziele, die du demjenigen aufs Auge drückst, vielleicht nicht mehr seine, sondern deine Ziele. Ne? Ja. Da muss man, glaube ich, sehr, sehr aufpassen. Ich glaube aber grundsätzlich ist das menschlich und da ist das Thema Empathie spielt eine große Rolle. Das ist halt die Sache mit dem Fußballbeispiel. Du kannst nicht da sitzen und überhaupt nicht wissen, wovon du redest, weil du noch nie in diesen Fußballschuhen gesteckt hast, noch nie das selber gespürt hast, wie viel Druck und wie viel Pressure auf diesen Menschen vielleicht dann in dem Fall ins Fußballspiel. Das können aber auch kleine Kinder sein, die Eislaufen oder also. Ich bin selber Eis gelaufen, ne? Also ich will das jetzt gar nicht alles auch wieder hier nicht über einen Kamm scheren. Man muss halt einfach gucken, dass alles maßvoll bleibt und dass derjenige selber seinen Antrieb hat. Also den Antrieb, den kannst du ihm nicht aufs Auge drücken. Und das ist halt beim Hund dasselbe. Der Hund muss das schon ein bisschen mitbringen. Und du kannst halt aus einem Berner Senn kein Malinois machen. Und das ist ganz wichtig, das im Kopf zu behalten. Und wenn wir in diese Schönheitswettbewerbe gehen bei Hunden. Wie gesagt, ich bezweifle einfach, weil ich habe einfach noch nie einen Hund kennengelernt, der es geliebt hat, bewundert zu werden optisch. Ich habe aber viele Hunde kennengelernt, die es richtig geliebt haben, wenn man sich mit ihnen beschäftigt. Und da gibt es verschiedene Arten und verschiedene Leidenschaften. Es gibt Hunde, die lieben das einfach, dass man mit ihnen spricht, mit ihnen kommuniziert, mit ihnen spaziert, mit ihnen es gibt auch Hunde, die das einfach nur lieben, dass man zusammen ist. Also die wollen am liebsten noch nicht mal, dass du mit denen redest. Die wollen eigentlich einfach genau genommen, dass du sie in Ruhe lässt und man einfach nur zusammen ist. Also die Hunde gibt's ja auch. Das sind auch interessante Charaktere, wo wir vielleicht auch noch mal beim Thema Bilbo sind oder Bilbo und gleichartige Sturköpfe, die ja immer Sturköpfe genannt werden, die aber vielleicht einfach Hunde sind, die eine eigene Meinung haben und die nicht den Will to Please haben von morgens bis abends, sondern sich erstmal selbst reichen. Und wenn du jetzt da anfängst und sagst, oh, ich habe mir jetzt aber große Ziele gesteckt, wie wird das laufen? Wie viel Pressure und wie viel Druck und wie viel wirst du den Hund brechen müssen, damit er deinen Zielen gerecht wird, muss man halt aufpassen. Wenn du jetzt natürlich hier so ein Typ Border Collie, Jack Russell Terrier, Malinois, diese ganzen richtig arbeitswütigen Kerlchen hast, dann ist das noch was anderes, weil der steht den ganzen Tag vor dir und sagt, soll ich was für dich tun? Kann ich was machen? Hast du vielleicht eine Aufgabe für mich? Mir ist gerade total langweilig. Ich würde super gern was machen. Also, wenn du Bock hast, ein sehr, sehr, und ich finde, man sollte nicht gut erzogen sein, sondern sehr stark trainierten Hund zu haben, weil gut erzogen hat für mich mit Sitz und Platz nicht so super viel zu tun. Das sind für mich zwei ganz verschiedene Dinge, weil gute Erziehung heißt ja, dass sich einer vernünftig benimmt und dass ich eine gute Kontrolle über den habe. Dann habe ich den gut erzogen. Wenn ich aber jetzt sage, der kann ganz toll Sitz und Platz, dann habe ich den gut trainiert. Aber das heißt nicht, dass der gut erzogen ist automatisch.
Ich glaube, das ist eher so meine These in Wahrheit. Aber das ist nun mal eine ganz persönliche These und das ist überhaupt nicht belegbar wahrscheinlich. Aber ich habe oftmals wirklich den Eindruck, dass gerade die Control Freaks unter uns so drauf sind, weil es einfach was mit Kontrolle, nämlich genau du hast es richtig gesagt, zu tun hat. Dass du immer dann, wenn du den Hund unter Kontrolle hast, dann geht's dir gut, dann geht's auch Control Freaks gut. Also ich kenne so den einen oder anderen Control Freak. Wenn der alles unter Kontrolle hat, dann geht's ihm richtig gut. Wenn er aber merkt, irgendwas gerät aus dem Ruder und irgendwas ist nicht so ganz unter seiner Kontrolle, dann gerät die Welt aus den Fugen. Dann ist nichts mehr in Ordnung. Also und das ist schon so ein bisschen, da muss man, glaube ich, auch aufpassen. Sowas kann ja schnell pathologisch werden. Also ich kenne so den ein oder anderen Kandidaten, wo ich denke so, wow, das geht sogar so weit, dass in einem Fall dass mir da sogar ein Schatten hinterherging irgendwie so die ganze Zeit, irgendwie so auch im Haus. Das ist wirklich ganz kurios. Also so Kontrollzwänge sind schon auch massiv. Und das hat schon was damit zu tun. Also je besser ein Hund hört, ja, das dann ist es eben Balsam auf die Seele von jedem Kontrollfreak. Und es ist wirklich nur ein Eindruck, den ich habe, weil ich vielleicht auch mit Control Freaks nicht so richtig gut klarkomme, weil ich denke so, oh, anstrengend, entspannt euch doch mal. Es ist doch für alle Seiten ist das doch total viel gesünder irgendwie, wenn man nicht in diesem Prozess des Kontrollierens ist.
Es gibt ja auch, aber man muss es vielleicht nochmal spezifizieren oder unterscheiden, welche Art von Kontrolle das ist. Also ich sag mal so, wenn du kollabierst, weil dein Hund, sage ich mal, ein Verhalten zeigt, was du nicht hast vorhersehen können und kontrollieren können, und du einfach wirklich alles berechnen möchtest und alles immer im Griff haben möchtest, dann wird das wahrscheinlich sehr zwanghaft und vor allem anstrengend und belastend werden mit einem Hund, weil der ja als Individuum immer wieder Dinge tut, mit denen man nicht rechnen kann. Mhm. Wenn es dir darum geht, im Alltag ohne weitere Probleme mit dem Hund durchs Leben gehen zu können, also die Kontrolle über das Tier zu haben, dass der nicht Schaden anrichtet, dass der nicht abhaut und so weiter, dann muss ich sagen, bin ich ein Kontrollfreak, weil das liebe ich auch. Ich liebe das total, nicht die ganze Zeit Angst zu haben, dass mein Hund überfahren wird. Ja, okay. Ich liebe das auch.
Ja, klar.
Ne, also es ist halt, das ist immer die Frage, wie viel Kontrolle, welche Art von Kontrolle und worum geht's mir dabei. Ich bin aber, was mir super wichtig ist, den Unterschied zu machen zwischen einem Gehorsam und einer Erziehung. Weil Gehorsam, dafür gibt's ja sogar einen Sport. Obedience ist ja nichts anderes als Gehorsam. Da wird einem Hund soldatenmäßig beigebracht, aufs Wort zu hören. Also Gehorsam.
Ja,
also
so mache ich das mit den Vieren hier. Ja, klar.
Genau, das steht dir gut. Das ist die absolute, totale
Unterwerfung.
Unterwerfung und ja, eben, das ist, der gehorcht dir aufs Wort sozusagen. Das ist aber auch für mich ein sportlicher Bereich. Also das ist etwas, das kannst du machen, wenn du da Lust zu hast, bitte tu das. Braucht kein Mensch. Was ich brauche ja einen erzogenen Hund. Also einen Hund, der kommt, wenn ich ihn rufe. Einen Hund, der meinem Kind das Brot nicht aus der Hand klaut. Einen Hund, der nicht einfach andere beißt. Mhm. Einen Hund, der mich bitte in Ruhe lässt, wenn ich am Tisch sitze und esse und der mir nicht die Hose voll sabbert. Das sind so Sachen, die in meinem Alltag wirklich für mich wichtig sind. Das entscheidet auch wieder jeder selber. Meine Hunde liegen überall im Haus verteilt. Sie dürfen auf Sofas liegen, sie dürfen auf Sesseln liegen. Sie dürfen bei mir auch ins Badezimmer rein. Wenn mir das gerade nicht wichtig ist, wäre es mir wichtig, würde ich ihnen das verbieten. Sie dürfen in gewisse Räume ja, aus Gründen, die Sinn machen oder auch keinen Sinn machen. Manchmal mache ich das einfach nur, um nochmal einmal mit den Hunden zu arbeiten, aber meistens macht es in irgendeiner Form auch einfach Sinn. Und wie die Erziehung meines Hundes aussieht, ist ja komplett auf mich und mein Leben zugeschnitten. Das heißt also, es gibt ja die perfekte Erziehung, kann es ja gar nicht geben. Mhm. Oder also anders, die perfekte Erziehung ist dann passiert, wenn du zufrieden bist mit dir und deiner Situation. Aber du kannst nicht irgendwo hingehen und sagen, ich möchte jetzt einen perfekt erzogenen Hund, weil der andere wüsste ja gar nicht, was er machen soll. Der kennt ja dein Leben gar nicht. Und das ist wie bei Kindern. Perfekt erzogene Kinder, was ist denn ein perfekt, also ich weiß gar nicht, ich wüsste gar nicht, was das ist. Wenn mir einer sagen würde, was ist für dich ein perfekt erzogenes Kind, dann würde ich sagen, boah, ich habe keine Ahnung, ich verstehe die Frage nicht.
Kann ich dir erklären?
Nein. Okay, danke, Mike. Also ich finde das sehr schwierig, wenn einer sagt, ich habe einen perfekt erzogenen Hund, meint der meistens einen sehr gehorsamen Hund, also einen Hund, der Sitz und Platz und Fuß macht.
Ja.
Und da müssen wir halt vorsichtig sein. Ne? Das ist halt etwas, nicht jeder Hund muss das alles können. Und der ist deswegen nicht super erzogen, nur weil der sehr gehorsam ist. Ich kenne Malis, die machen dir eine Unterordnung, da wird dir schwindelig. Die hören ja nicht einfach nur aufs Wort, die hören aufs Wort hoch 10, ja, aber die beißen jeden. Aber du kannst mit denen auf keine Wiese gehen, wo es ein Kaninchen gibt, weil die absolut unkontrolliert dem Jagdbeutetrieb nachgehen würden, weil der wurde einfach nie gearbeitet, weil die ganze Zeit sind die auf einem Platz und machen perfektes Sitzplatzfuß. Vorsicht. Ein perfekt erzogener Hund liegt absolut im Auge des Betrachters und liegt daran, in welchem Leben der Hund sich befindet. Und man muss halt einfach nur zusehen, dass der Hund und der Mensch oder die Menschen und die Hunde, die zusammenleben, total glücklich miteinander sind. Dann ist es nämlich perfekt. Und dann ist das vielleicht ein Hund, der nicht immer sehr gehorsam ist, aber es funktioniert für diese eine Situation total gut. Und ich kenne ganz viele Situationen, in denen ich mit Ronja nie im Leben reingehen könnte, weil das würde überhaupt nicht funktionieren. Für mich ist sie trotzdem perfekt. Und ich finde, wir haben sehr viel geschafft. Ich bin super stolz auf uns. Also für mich läuft alles richtig rund. Und trotzdem ist sie absolut nicht komplett gehorsam. Weißt du, wie ich meine? Ja, also wir müssen halt aufpassen, was kann ein Hund leisten? Was kann ich leisten? Was brauchen wir? Und was sind die wirklich relevanten Dinge? Also für mich ist wirklich, wirklich anderes wichtig als für jemanden zwei Straßen weiter.
Jetzt hast du es perfekt abgeräumt zum Schluss. Möglicherweise, was soll ich dazu noch sagen? Das ist die Zusammenfassung von Sarah Novak, die man nicht tappen kann. Deshalb danke für diese Folge und deshalb danke für die perfekte Dreiviertelstunde.
Hat Spaß gemacht.
Dito, bis bald.
Ich wünsche allen Hunden und Hundehaltern einen perfekten Tag.
Den wünsche ich natürlich selbstverständlich auch.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.